Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt natürlich wie jedes Mal mein Kumpel
Patrick. Servus.
Ja, wir wurden auch dieses Mal wieder von einer Zuhörerin angeschrieben. Wir sollten doch einen Podcast über einen Darsteller machen. Das haben wir euch ja auch am Anfang schon vorgeschlagen, angeboten, dass wir sowas auch gerne mal machen würden. Und jetzt sollen wir zu Bruce Willis einen kleinen Podcast drehen oder auch einen großen Podcast, je nachdem, das liegt ja dann an uns. Aber wir werden jetzt mit einem reinen, sag ich mal, Lebens- und Schaffenswerk von Bruce Willis beginnen. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Lasst euch überraschen und jetzt starten wir durch mit dem Podcast zu Bruce Willis.
Walter Bruce Willis ist am 19. März 1955 in Idar-Oberstein, also hier in Deutschland, geboren worden. Sein Vater war beim Militär, seine Mutter war Deutsche. Sie haben bis zu seinem zweiten Lebensjahr hier in Deutschland gelebt, sind danach umgesiedelt wieder in die Heimat seines Vaters.
Und es war bei den meisten ja so, dass die Väter waren Militärangehörige. Das ist mit Martin Lawrence von den Bad Boys, war es genau das Gleiche. Der ist, glaube ich, in Frankfurt am Main geboren.
Ebenso Sandra Bullock, Nürnberg.
Und wir haben ja auch mit dem bekanntesten, Leonardo DiCaprio, hat auch deutsche Wurzeln. Also viele Hollywood-Darsteller haben tatsächlich deutsche Wurzeln. Ein Michael Fassbender, dann Diane Krüger, sind alles. Selbst ein Christoph Waltz, muss ich dazu sagen, ist zwar Österreicher, ist aber ein deutschsprachiger.
Ja.
Ja, man merkt also schon, es ist jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Und Bruce Willis hat gestottert, weswegen er dann auch in eine Schauspielschule gegangen ist.
Er hat eine Schauspielleidenschaft durch diese Sprachschule kennengelernt, weil er dadurch, durch das viele Sprechen und auswendig lernen, was er für sein Stottern dazu beigebracht wurde, dass er viel auswendig lernen wollte, musste, die Leidenschaft dafür entwickelt und somit ist er zur Liebe zum Film gekommen. Hierdurch ist er aber sehr schnell abgelehnt worden, aufgrund dessen, weil er für Film nie wirklich am Anfang hergenommen wurde, sondern nur für am Anfang Cameo-Auftritt, sei es jetzt Matlock, sei es Columbo, Miami Vice in verschiedenen Staffeln, also ist insgesamt in den ganzen Folgen, also besser gesagt Staffeln minimum 10-mal zu sehen, immer wieder als Bösewicht.
Ja, er hat ja auch ganz, ganz am Anfang mit Theater in New York City angefangen zu spielen.
Genau.
Hat sich dann auch sein erstes Geld damit verdient, unter anderem mit Werbespots. Und ab 1985 war er dann in der Detektivserie Das Model und der Schnüffler, zu Englisch Moonlighting.
Sehr erfolgreich.
Mit Sybil Shepherd war er, ich glaube, das Traumpaar.
In New York oder in Amerika.
Ja, zur damaligen Serienzeit.
Zu uns ist er nicht wirklich rübergekommen. Gab es zwar auch bei uns, aber es war nie sehr erfolgreich.
Es hat zumindest nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es tatsächlich verdient hätte. Für die Serie gab es dann Emmys und Golden Globe-Auszeichnungen.
Zu Recht.
Er hatte, wie du selber schon gesagt hast, in Miami Vice Gastauftritte.
Hier wird zum Beispiel nur eine einzige Folge, Folge 1-7, dargestellt, aber es sind definitiv mehr.
Und
du hast ja die Box, du kannst recherchieren.
Mach ich. Es war im Jahre 1988. Bruce Willis hatte bis dato einen einzigen Film gedreht, der in meiner oder auch unserer Meinung raus
super
eine richtig, richtig geile Komödie war. Der Name war
Blind Date.
Blind Date.
Verabredung mit einer Unbekannten.
Mit Kim Basinger zusammen.
Die Sexbombe der 80er, ja.
Ja, es war im Endeffekt ein tatsächliches Glücksspiel für das ausführende Produktionsstudio, einen so unbekannten Darsteller wie Bruce Willis zu nehmen. Was hast du mir gesagt? Deswegen ist sein Gesicht auf dem Kinopack-Plakat.
Wir reden jetzt von Stirb langsam, 1988 wirst du hinaus jetzt gehen.
Ja. Aber
er war ja zur damaligen Zeit unbekannt. Er war nicht mal die erste Wahl, er war die siebte Wahl als Hauptdarsteller. Der Regisseur hat am Anfang die Anweisung von Vox gehabt, das gleiche wie bei Predator zu machen. Das ist John McTiernan, der Regisseur gewesen, hat da vom Vox die Anweisung gehabt, ich will, dass genauso wie Predator muskelbepackte Schauspieler, Testosteron, Somit hat er auch das Drehbuch geändert, dass er eigentlich das zweite Buch für, es gab das erste Buch in den 70, Ende der 60er, Anfang der 70er, der Detektiv für, wie heißt er? Frank Sinatra, was ein wirklicher Erfolg in den 70er Jahren war. Das zweite Buch war extra für Sinatra geschrieben worden, aber, ich schweife ein bisschen weiter ab, ja, aber er schüttelt gerade den Kopf.
Deswegen. Nein, weil ich mir nicht vorstellen kann, einen Frank Sinatra in der Rolle.
Ich habe den ersten Film, habe ich mal gesehen, ist wirklich super, kann man wirklich anschauen.
Okay.
Und der zweite, da war er schon weit über 60, wo dann die Leute gesagt haben, oder auch er, besser gesagt, er gesagt hat, er kann sich in so einen Actionfilm nicht mehr reinsehen. Damit ist ja das Drehbuch auch eineinhalb Jahre auf Eis gelegen. Vox wollte es weiter treiben. Also Anfang, wir reden ja immer noch Anfang der 70er Jahre. Damit hat dann Clint Eastwood das Drehbuch abgekauft, wollte einen eigenen Dirty Harry in ein Hochhaus inszenieren, wo immer wieder kläglich gescheitert ist, haben sein eigenes Drehbuch Vorlagen. Somit hat es wieder Vox zurückgekauft und hat es dann Anfang der 80er John McTiernan, der 1900, wann war Predator? Ich glaube 84, sowas in Dreh rum.
Irgendwas um den Dreh, ja.
Ihm vorgelegt und er hat dann gesagt, ich mache so eine Bedingung, ich möchte Arnold Schwarzenegger, er möchte ein Phantomprotokoll draus machen, einen zweiten Teil dazu. Und ja, das hat Arnold Schwarzenegger gelesen und hat gesagt, nö. Nein.
Also wenn niemals. Wir uns das mal so vorstellen, allein schon diese Anforderungen, einen muskelbepackten Darsteller zu haben, es war ja in den 80ern und 90ern, war es ja gang und gäbe, einen wirklich schon fast Bodybuilder, einen gut durchtrainierten Darsteller zu haben, wie einen Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. In den späteren Jahren waren es dann noch Dolph Lundgren, auch Wesley Snipes war richtig gut beieinander. Heutzutage wäre es vielleicht ein Chris Hemsworth oder ein Chris Evans, ein Hugh Jackman vielleicht auch noch, aber ein Bruce Willis, der passt ja so überhaupt gar nicht. Ins Bild.
Aufgrund dessen, weil er halt nur Serienerfahrung hatte und nur reine Komödien. Ich meine, abgesehen von Miami Vice, ja.
Und umso besser war es dann aber auch, ihn dafür herzunehmen, weil ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Figur des John McClane von irgendjemand anderem gespielt werden könnte. Kennen,
aber jetzt stell mir vor, Arnold Schwarzenegger hat abgesagt. Danach wurde Sylvester Stallone hat abgesagt. Burt Reynolds, der 80er Jahre ein Hit war. Oder 70er, 80er Jahre. Harrison Ford, der zur damaligen Zeit ein Erfolg war.
Das hätte auch was sein können, ja.
Zur damaligen Zeit, wo auch angesagt war, Mel Gibson wurde angefragt, hat sofort Nein gesagt. Und der letzte der gerade, der in den 80ern auch war, war Richard Gere. Wo man gesagt hat,
nee.
Doch, steht hier auf der Liste.
Ja, aber
haben alle abgesagt. Und dann mit Mühe und Not Bruce
also,
Willis. Du drauf hinaus wolltest, das erste Poster, das gezeigt worden ist, war ja auch ohne Kopf, ohne die Seitenlage. Es war ja nur der reine Fox, also Nagatomi Tower, den wir heute kennen, ist das Fox-Gebäude, was heute da steht.
Ja, das halbe Gesicht von Bruce Willis wurde ja nur im Nachhinein dann...
Das zweite Poster dann für den Teaser, für den Kinobesuch angestellt. Aufgrund dessen, weil man Angst hatte, dass es ein totaler Flop war. Genauso die ersten Testscreen nur vom Trailer haben die Leute nur positiv empfunden, weil sie Bruce Willis erkannten und dachten, das wird eine Komödie. Also müssen wir hier lachen. Obwohl es nicht zum Lachen war.
Ja.
Die Trailer, wenn du die anschaust, der ist niemals zum Lachen.
Ja, wir werden dann auch gegen Ende unseres Podcastes noch eine kleine Fun-Fact-Passage einrichten, weil es gibt ja zum Film Stirb langsam den einen oder anderen Fun-Fact. Vielleicht werden wir aber auch einen extra Podcast zu diesem Film.
Bitte? Müssen wir eigentlich machen. Das sprengt den Rahmen.
Also wir werden einen extra Podcast zu Stirb langsam mal machen. Aber jetzt geht es ja nur um seinen Lebenslauf.
88 war Stirb langsam. Ein Jahr später, oder besser gesagt im selben Produktionsjahr, wo wir alle, wie unseres Jahrgangs noch kennen, guck mal, wer da spricht, aber der zweite.
Nein, es war 1989, war Guck mal, wer da spricht. Da war er im Endeffekt nur eine Synchronstimme zu dem kleinen Jungen.
Stimmt, ja.
Beziehungsweise zu dem Baby, was ja dann im Deutschen von Thomas Gottschalk synchronisiert wurde.
Passt heute, wenn man sich heute das überlegt, passt überhaupt nicht.
Ja, es ist so, ich sehe es ganz ähnlich. Man hat halt immer das Gesicht von Thomas Gottschalk, diese große Nase mit den langen blonden Locken vor sich und ja. Ähnlich auch wie, egal was Otto synchronisiert, du hast halt immer den Blödel-Otto vor dir. Ja. Völlig gleich, was der synchronisiert.
Ein Jahr später haben wir dann schon den zweiten Teil, Stirb langsam 2.
Wir hatten, Stirb langsam 2, was ja auch ein riesen Blockbuster war.
Ja.
Man hatte aber mit Stirb langsam 2 nochmal eine Schippe oben drauf gelegt, dass sich das nicht in einem Wolkenkratzer,
Wolkenkratzer,
abspielt, sondern gleich in einem ganzen Flughafen. Weiter ging es dann, was auch ein absoluter Kultfilm war, leider auch nicht die Aufmerksamkeit verdient hat oder bekommen hat, die er verdient hätte, war 1991 Hudson Hawk, der Meisterdieb.
Gilt ja als Flop, haben wir vorher im Podcast gesagt. Also ich finde inzwischen als Kultfilm, auf Englisch ist er, wie du gesagt hast, man muss ihn auf Englisch anschauen, er ist wirklich sehr ernst, sehr viel Klamauk, ja, gebe ich zu. Ist aber ein Kultfilm aus den 90ern und ist immer wieder sehenswert.
Ja. Also 1991 war ein tatsächliches Schaffensjahr für Bruce Willis. Er hatte 1991 waren Tödliche Gedanken, Hudson Hawk, Billy Bathgate, wo er, glaube ich, nur eine Nebenrolle gespielt hat.
Ja.
Und der letzte Film in der Reihe ist dann wieder ein absolut einer unserer Lieblinge, ein richtiger Blockbuster, auch ein richtiger Kultfilm. Last Boy Scout, das Ziel ist Überleben mit Damon Wayans zusammen.
Ja.
Ich glaube jetzt,
auch ein Kultfilm.
Ich glaube jetzt nicht, dass wir über Last Boy Scout noch groß Worte verlieren müssen. Wollte ich gerade sagen, das kann man dann alles in einem eigenen Podcast dann verarbeiten, weil das wäre ja jetzt dann hier ein...
Sprengt den Rahmen.
Ein 5-Stunden-Podcast, wenn wir jeden erfolgreichen oder auch nur halbwegs erfolgreichen Film von Bruce Willis hier jetzt analysieren würden.
War aber mit einer seiner erfolgreichen Filme, ja.
1992 hatte er an der Seite von Goldie Hawn und Meryl Streep einen unvergesslichen Auftritt in Der Tod steht ihr gut.
Einer der revolutionärsten Filme zur damaligen Zeit, weil die CGI bis heute in verschiedenen Filmen noch nachwirken.
Ja.
Und zur damaligen Zeit Jurassic Park erst die Animation, Digitalisierung der Dinosaurier ermöglicht hatte. Die Technik.
Und deswegen absolut genialer Film.
Ja.
War auch eine unglaublich gute schwarze Komödie. Dann war 1993 ein ganz kleiner Gastauftritt im Kultfilm Loaded Weapon 1.
Als ich selber.
Als Bruce Willis hat er sogar die Rolle des John McClane auch nochmal verkörpert. Unvergesslicher Auftritt. Es waren, glaube ich, bloß 2 Sätze, die er gesagt hat, aber der Bombe. Auftritt bleibt unvergesslich. Es war 1993, war, glaube ich, dann einer seiner...
Ruhigen Jahre.
Ja, aber auch seiner ersten Comeback-Filme, weil mit Tödliche Nähe... Hatte er damals aber auch versucht, ein Comeback nochmal zu starten, weil es war tatsächlich ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Es war im Endeffekt nichts anderes, wie es ein Basic Instinct oder diese ganzen Skandalfilmchen waren. Das war dann 1994 mit Color of Night, war Bruce Willis bis dato erster, wenn nicht sogar auch, glaube ich, sein einziger richtiger Skandalfilm.
Ja.
Es war ein Erotik-Thriller, in dem man in einer oder sogar 2 Darstellungen sogar seine Nudel sieht. Das war sein...
Großer Aufschrei in Amerika, ja.
Auch bis heute noch gilt das als absoluter Skandal und Tiefpunkt für Bruce Willis. Aber mein Gott, der Film ist halt einfach so, wie er ist. Deswegen finde ich es auch ein bisschen komisch, wenn eine Sharon Stone ihre Beine bis zur Decke übereinander schlägt und man angeblich was sieht. Ich habe die Blu-ray und ich kann es mir noch so oft anschauen. Ich sehe einfach nicht das, was man mir sagt, dass es da zu sehen gibt. Und dann sieht man aber bei Bruce Willis im Pool tatsächlich die Nudel und dann ist es ein Riesenskandal. Also dann müssen wir schon alle das Gleiche sagen. Ne? Entweder ist es bei der Sharon Stone genauso verwerflich, aber egal. Und 1994 hat er dann tatsächlich wieder diesen Rieseneinstieg geschafft, nämlich mit dem Kultfilm schlechthin, Pulp Fiction.
Ja.
Und bei Pulp Fiction hat ja alles gepasst. Es war ein Quentin Tarantino-Film, der Soundtrack hat gepasst, der Cast hat gepasst, die Story hat unglaublich gut gezogen und jeder Darsteller bringt wirklich seine Rolle auf den Punkt. Und es war ein riesiges Star-Aufgebot, die mitgewirkt haben.
Ja.
1995 war er an der Seite mit
Brad Pitt,
genau, in 12 Monkeys, einem düsteren Science-Fiction-Film zu sehen. Und auch dieser Film hat Kultstatus erreicht. Wurde sogar jetzt in den 2020er Jahren, glaube ich, in eine Serie gepackt. Ich habe es leider noch nicht gesehen.
Ist nicht so.
Und dafür war mein Interesse zu wenig.
Ja.
Bruce Willis hat mit Stirb langsam jetzt erst recht 1995 den dritten Teil zur Stirb langsam Reihe abgeliefert. War damals auch ein riesen Kulthit in den Kinos. Ich habe ihn mir tatsächlich im Kino angeschaut, weil wir hatten das in unserer Jugend, dass wir an unseren Geburtstagen, mein Bruder und ich, immer Kinobesuche hatten. Und wir sind immer ins Kino gegangen und da war tatsächlich dieser Stirb langsam jetzt erst recht mit da dabei. 1996 hat er eine Clint Eastwood-Verfilmung für eine Handvoll Dollar neu interpretiert. Walter Hill war der Regisseur. Der Titel des Films lautet Last Man Standing.
Auch geil.
Abartiger Film.
Ja, echt gut.
Ebenfalls wie in Pulp Fiction an der Seite von Christopher Walken als der Hickey.
Ja, Kultfilm. Inzwischen auch ein Kultfilm, wer ihn mag.
Dann, wir bearbeiten jetzt vorerst nur mal seine ganzen Kultfilme, bevor wir dann zu den weniger erfolgreichen, vielleicht sogar den Flops kommen und den Nebendarstellungen. Dann war 1997, hatte er gleich zwei Blockbuster.
Wo er zurück auf die wirkliche, wo er sich zurück katapultiert hatte nach Hollywood. Das fünfte Element, was sehr erfolgreich war.
Abartig.
Aber wo ich persönlich besser finde, also ist der Schakal mit Richard Gere. Finde ich persönlich düsterer, spannender.
Er ist zumindest realer verfilmt worden. Also während ja das fünfte Element gefühlt ein
Comic-Verfilmung, ist ja wirklich eine Comic-Vorlage, ist wirklich gut, er ist nicht schlecht, aber er ist halt sehr trashig.
Ja.
Ich mag Trash-Filme,
aber auch,
bis zu einem gewissen Punkt. Und er schlägt manchmal über diese Stränge.
Und das ist das, was ich gerade sagen wollte, weil er mit seinen ganzen Kostümen auch wie ein Kostümfilm wirkt.
Ja.
Weil Mila Jovovich kommt ja aus diesem Bereich als Model. Die war es, glaube ich, gewohnt, abgedrehte, funky Outfits zu tragen, was viele aber so nicht gehabt haben, dieses Feeling.
Ja, du merkst es an Chris Tucker, er spielt das, dieses Überspitzte, dieses vom Moderator, spielt es sensationell, aber manchmal too much.
Ja.
Es ist gut, aber es ist für mich, also für meinen Geschmack manchmal, wo ich denke so,
ja.
Ein Tick weniger, geiler, Geschmackssache.
Weiter geht's für Bruce Willis im Jahre 1998, das war zwei Jahre vor der Jahrtausendwende, mit Armageddon, das jüngste Gericht.
Viele finden ihn also es ist ein Kultfilm inzwischen auch geworden, ist ein guter Film, gilt aber, was ich dir vorgesagt habe, als internationaler Flop, weil er niemals das Budget eingespielt hatte. Von den ganzen Kritikern raus, weil die Realismus, da, wie ein Astronaut dargestellt wird, ja, wie kann man Bohrmännern richtige Astronauten draus machen? Alles legitim, aber wurde so zerrissen, dass es wirklich als Flop inzwischen gilt.
Okay. Ja, also das war ja das, was ich dir auch gesagt habe.
Ebenso die anderen zwei Filme, Mercury Puzzle, der in diesem Jahr rausgekommen ist, ist ein super Film, gilt aber auch als Flop. Genauso Ausnahmezustand. Aufgrund dessen, weil es viel zu lange dauert, um in Fahrt zu kommen, gilt auch als Flop.
Ja.
Schade.
Dann hatte er an der Seite von Nick Nolte im Jahre 1999 mit dem Breakfast of Champions, Frühstück für Helden, eine ganz absurde Rolle, wo man ja damals schon vermutet hatte, dass das sein absoluter Ausstieg aus dem Filmbusiness sein könnte.
Ja.
Der Film hat leider Gottes auch nicht die nötige Aufmerksamkeit verdient. Ich finde aber anhand seiner Darstellung muss er auch bei uns erwähnt werden, weil ich schaue ihn doch noch relativ gerne an.
Ist okay.
Weil seine Darstellung so abgedreht ist.
Ja.
Dann kam ja 1999 das absolute Comeback für Bruce Willis, nämlich mit The Sixth Sense hat er sich unvergesslich gemacht.
In dem Film, aufgrund dessen, weil er einen Geist spielt. 10 Jahre vorher haben wir ihn die gleiche Rolle wie heißt er von Dirty Dancing?
Ghost Nachricht von Sam.
Nein, Patrick Swayze haben wir sie ja dann angeboten. Ghost die Nachricht von Sam hat man als erstes Bruce Willis, weil man gesagt hat, Bruce Willis, das ist deine Rolle, da passt du perfekt rein.
Und das hätte er auch mit seiner, glaube ich, damals, waren sie noch schon verheiratet?
Da waren sie schon verheiratet. Geschieden sind sie ja erst 2099 haben sie sich getrennt.
Ja, aber das meine ich eben, ob sie damals schon verheiratet gewesen sind. Weil sie haben sich tatsächlich am Set von Tödliche Gedanken kennengelernt, indem er Demi Moore, die Filmehefrau von Bruce Willis, spielt, der sie ja regelmäßig verdrischt, also auch ein richtiger Mistkerl zu Hause ist, den sie dann aber auch umbringt und dann den Mord erst einmal vertuschen muss und auch die Leiche beseitigen muss.
Ja. Und aufgrund dessen, weil es abgelehnt hatte und ihn hat man bei The Sixth Sense nicht als erstes gehabt. Man hat verschiedene Schauspieler, das heißt auch Richard Gere hat man da gehabt, wieder Patrick Swayze, aber im Nachhinein ist das Drehbuch dann an Hand oder bei Bruce Willis und er hat keine Sekunde gezögert und hat gesagt,
den Eisgeisterfilm habe ich sausen lassen, den zweiten, den mache ich jetzt.
Genau.
Und mit M. Night Shyamalan hat man tatsächlich einen sensationellen Regisseur auch gehabt.
Entweder macht es sensationelle Filme oder halt genau das Gegenteil leider,
wie man wissen. Man so schon sagt, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ja.
2000 kam dann Keine halbe Sachen, wo wir gerade vorhin schon drüber gesprochen haben. Fun Fact hierzu, nach Drehschluss, nach der letzten Klappe, die gefallen wurde, hat Matthew Perry die Hand Bruce Willis gegeben und hat gesagt, dieser Film wird ein Erfolg. Bruce Willis hat gesagt, was wetten wir? Hä, wieso? Er hat gesagt, dieser Film wird ein Erfolg. Wenn nicht, spiele ich in deinem nächsten Film einen Gastauftritt umsonst mit. Wenn er ein Erfolg wird, spielst du in meiner Serie 6 Folgen mit. Und das war, drei Folgen mit.
Bei und das war in der, genau, das war aber in der 6. Staffel, die Folge 21, 22 und 23.
Genau.
Das waren die 3 Folgen, wo er zugesagt hat.
Genau.
Keine halben Sachen, wurde wirklich ein Erfolg.
Ja.
Und am Ende, des Tages musste Bruce Willis, und er hat es da umsonst wirklich gemacht, hat seine Wette eingelöst und hat in diesen 3 Folgen mitgespielt. Und die 3 Folgen wurden, soviel ich weiß, auch extra für seinen Cameo-Auftritt geschrieben.
Ja.
Weil wenn man sich die Serie Friends anschaut, ganz speziell jetzt eben die 6. Staffel, Folgen 21 bis 23, dann wirken die so ein bisschen wie so ein Fremdkörper, die als hätte man die wirklich nur für diesen Anlass reingeschrieben. Ja, genau. Es ging dann mit einem recht emotionalen Film, The Kid, Image ist alles, ging es dann weiter, war aber auch nicht mehr der Riesenerfolg. Der nächste M. Night Shyamalan-Film, Unbreakable, Unzerbrechlich,
Hammer,
war ein sensationeller Erfolg. Das war so seine Hochzeit, die er gehabt hat als Regisseur.
Ja.
Was man dazu sagen muss, mit Unbreakable hat man den Startschuss für diese Trilogie gelegt.
Was noch keiner zur damaligen Zeit ja wusste.
Genau, was auch im Nachhinein erst so zusammengeschrieben wurde. Also es war im Jahre 2000 Unbreakable, dann kam ja der Split im Jahre 2016 und den Abschluss der Trilogie bildet Glass im Jahre 2019. War das jetzt bei Glass, wo der Bruce Willis nochmal einen Gastauftritt ganz am Schluss hat? Oder bei Split?
Nein, bei Split am Schluss, wo er ins Café kommt und dann der mit den verschiedenen Personen dann plötzlich dann sagt, ich kenne dich doch irgendwo her und dann Bruce Willis sich
Er spielt ja dann auch.
Du weißt, du bist in diesem Universum von Unbreakable.
Und genau, und er spielt ja auch den Kevin Dunn.
Ja.
Dann gab es als nächsten großen Blockbuster Tränen der Sonne.
Gilt aber auch als Flop.
Aus meiner Sicht raus. Also ich kann mir...
International war er auch eine Belushi, die das wirklich aufwertet, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Aber definitiv. Die Story ist wirklich gut, aber die Umsetzung dieses Filmes hätte ich mir 1000-mal besser gewünscht eigentlich.
Hast du den Unrated Director's Cut gesehen?
Habe ich zu Hause, ja.
Finde ich auch auf jeden Fall viel, viel besser. Weil
er erklärt einige Sachen besser.
Er macht den Film einfach runder.
Ja, aber er ist dann ja so erschienen und somit ist er auch...
Ja, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass Tränen der Sonne ist auch nicht jedermanns Sache, weil es sich um eine Kriegsthematik handelt und viele können damit wahrscheinlich von Haus aus schon nicht viel anfangen. Ich fand aber die Kämpfe sehr, sehr emotional und auch ergreifend bzw. mitreißend in Szene gesetzt. Also ich find Tränen der Sonne abartig.
Gilt aber als Flop.
2004 kam dann mit Keine halben Sachen 2, jetzt erst recht, mein sensationeller Flop für ihn.
Ja.
Also das ist einer der ganz, ganz wenigen Filme, die ich tatsächlich auch abbrechen musste, weil ich habe es nicht mehr ertragen. Der Film war so grottenschlecht.
Du hast zu der Zeit schon gemerkt, er ist nicht mehr auf seinen Höchstform.
Ja.
Das geht aber auch weiter. Ein Jahr später bei Oceans, was gesagt, im gleichen Jahr bei Hostage, bei Oceans 12 wurde Freund von der, wie heißt sie?
Julia Roberts.
Julia Roberts spielt. Es ist schon sehr kühl und kalt und du merkst, dass es nicht schön geschauspielt
wird. Ja, es war wie ein Pflichtauftritt.
Genau. Und Hostage und die Entführung.
Also, er war unterhaltsam, aber er war halt auch nichts.
Nein, du merkst, aber der Fehler im ganzen Film ist, dass das Drehbuch während des Drehs sogar mehrmals umgeschrieben worden ist. Das merkst du diesem Film sofort an. Die Idee dahinter, wirklich cool, aber Nee, und auch Bruce Willis, nee. Ja. Klar, nächste Film, ja, der erste Teil war okay, Sin City ist ein super Film.
Also ich fand, Sin City ist ein richtiger Blockbuster, weil es konnte keiner sich vorstellen, wie man diese Graphic Novel richtig in Szene setzen kann, ohne ein Fettnäpfchen nach dem anderen mitzunehmen und den Film zu vergeigen. Aber Robert Rodriguez hat eine absolute Meisterleistung gebracht. Der Film ist eine unglaublich geile Mischung. Das sieht aus wirklich wie eine
Comic-Verfilmung.
Nicht nur eine Comic-Verfilmung, sondern ein Comic, wo du dir anschaust, mit bewegten Bildern.
Ja.
Sensationell. Leider Gottes hat man sich mit Sin City 2 viel zu viel Zeit gelassen, hat mit aller Gewalt versucht, den Stil, den Charme und
das Ersten einzufangen, das funktioniert
alles, nicht. Was den Ersten ausgemacht hat, zu kopieren. Aber das war leider Gottes auch nichts.
Ja.
Was war der nächste Blockbuster aus deiner Sicht raus?
Blockbuster von ihm?
Also bei mir waren es 16 also, Blocks.
Ja, wir sind dann 2006. Ich würde nochmal, also ja, am Anfang 2006 noch gehen, wo ihn dann wieder ein bisschen aus der Versenkung geholt hatte, war Ab durch die Hecke als die Synchro des Waschbären. Das hat ihm einen Push wieder gegeben, hat ihn rausgeholt aus seiner...
Aber ich würde ihn tatsächlich jetzt nicht unbedingt als Bruce Willis Film aufzählen. Also ich würde ihn wirklich nicht als Bruce Willis Film hernehmen, weil wenn ich Bruce Willis sehen möchte, dann möchte ich auch den das richtigen Bruce Willis sehen.
Aber wenn ich in der Versenkung eigentlich begraben bin, muss ich mich ja erstmal rauskämpfen. Das hat er durch den Ab durch die Hecke als Synchro des Schwarzbären echt gut geschafft. Er ist ja mehrmals ausgezeichnet worden und hat sogar dafür einen Kinder-Award bekommen.
Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Dann kam 16 Blocks.
Nein, Lucky Number 7 kam vorher, 2006 noch vorher.
Und ja, der ja,
war
stimmt.
Erfolgreicher sogar als 16 Blocks.
Ja, aber...
Und 16 Blocks ist ja leider, gilt als möglicher Flop in dem Sinne, weil die Rolle war ja für Bruce Willis geschrieben. Diese Rolle als Alkoholkranker oder versumpften Detektiv.
Also aber, ich würde jetzt mal sagen...
Er trägt diesen Film. Er ist wirklich unterhaltsam, er ist gut geschrieben, aber ja. Du merkst die Müdigkeit von Bruce Willis jede einzelne Sekunde langsam an.
Weil er hat auch im Jahre 2006 hat er auch wieder ein paar Filme gleich abgedreht.
Alpha Dog,
ich muss aber auch dazu sagen, wie du jetzt auch immer gut reingrätscht, die Filme sind finanzielle Flops an den Kinokassen gewesen, ja. Für die Filmstudios, aber für mich persönlich sind es richtig gute Filme. Also den Lucky Number 11, den kannst du auch immer angucken.
Der war wirklich gut.
Er hatte ein paar ziemlich gute Twists mit drinnen. Die Auflösung war, finde ich, sehr unterhaltsam, ja. Und auch ausgewogen. Mit Alpha Dog, tödliche Freundschaften. Das war sogar ein Geheimtipp.
Ist ein Geheimtipp, ja.
Mit 16 Blocks. Das, super Film, das war ein wirklich unterhaltsamer Thriller. Und mit, ja gut, Fast Food Nation, da könnte man sagen, das war jetzt wirklich ein Flop, weil mir sagt er jetzt tatsächlich auch nichts.
Hat einen kurzen Cameo-Auftritt, und ja, also ja. Das heißt, Cameo ist schon länger in dem Film drin, aber auch da merkt man schon seine Müdigkeit zu Schauspielern langsam.
Ja. Und im Jahre 2007 war dann mit Stirb langsam 4.0 der vierte Teil der Stirb langsam-Reihe im Kasten.
Das Schwächste. Fast der Schwächste, der letzte, der fünfte wäre ja noch schlimmer.
Behaupten viele. Ich finde tatsächlich...
Er ist unterhaltsam, gebe ich dir wahrscheinlich recht, ja. Aber er hat halt... Er kommt nie an die ersten drei wieder ran, nicht mal an den dritten und an den ersten sowieso nicht. Genauso wie Verführung einer Fremden an Seite von Halle Berry. Sie schaut Spieler stärker als er und das ist dann, ja...
Armutszeugnis.
Leider. Also, man merkt Anfang der 2000er leider schon, dass es bergab ging mit seiner Schauspielkarriere.
Ja, zumindest auch die Lust da dran.
Ja.
Weil es war im Jahre 2007 mit Planet Terror, wohlgemerkt auch aus meiner Sicht raus, ein unglaublich unterhaltsamer Splatter-Film, der so ein bisschen in die...
Ich will gar nichts anfangen.
In die, ja, aber deswegen sage ich ja, aus meiner Sicht raus... voll in die Kerbe so ein bisschen von Sin City geschlagen hat. Dieses ganze Überdrehte, das war dann auch dieses sogenannte Grindhouse-Kino.
Ja.
Man hat sehr oft auch den Effekt, wie damals die Filmrollen hatten, dass man am Rand mal so leichte Grieselstellen hatte oder ja. Dann die Ziffernaufblendungen hatte. Dann hat man tatsächlich auch einen ganzen Filmriss mit eingebaut,
ja,
dass dann der Effekt so sein sollte, als würde dir die Filmrolle durchbrennen. War aus meiner Sicht daraus ein unglaublich geiler Film. Wohlgemerkt immer Geschmackssache. Ja. Und dann ging es steil bergab wieder mit seiner Karriere, mit Astronaut Farmer, Nancy Drew, Girl Detective, Inside Hollywood. Das waren eigentlich so keine guten Filme mehr.
Nee, Stargates, mein zweites Ich, war auch kompletter Reinfall. Also ich finde nicht so unterhaltsam. Cop-Out fand ich jetzt zum Beispiel mit Morgan, wie heißt der? Nicht Freeman, sondern Morgan.
Nancy Morgan
mit den Comedian. Unterhaltsam. Er war witzig, stellenweise, da hat er seine komödiantische Seite wieder rausbringen können.
Ja.
Das hat, ich will nicht sagen, den Film gerettet, aber er war unterhaltsam.
Das schon, aber man merkt auch da schon, es wirkt sehr erzwungen. Also es ist wirklich wie ein Direct-to-DVD-Film, was es glaube ich auch war, aber man merkt tatsächlich, er hat seinen Biss gefühlt verloren.
Das merkt man ja auch mit Red, älter, härter, besser. Hat er zwar schon einen kleinen, ich nenne es mal aufblinkenden Frühling zwar haben können oder hatte ihn an der Seite von Malkovich und Morgan Freeman. Die waren echt super zusammengeschaut, also haben wirklich super harmoniert. Der erste Teil ist auch echt gut, war auch wirklich guter Erfolg. Ja, aber es war wirklich ja, sein letzter guter Film, nenne ich es jetzt mal so.
Wo ja.
Ich sage, man hat ihn die Rolle abgekauft. Das war sein letzter wirklich guter Film. Das auch im gleichen Jahr, der Expendables, war ein Kultauftritt, ja, aber...
Wo Schwarzenegger, Stallone und eben Bruce Willis in der Kirche zusammentreffen.
Ja.
Auch da ein kleiner Fun-Fact, was ja wirklich noch zur Biografie von Bruce Willis mitgehört. Er ist neben Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone Mitbegründer der Restaurantkette Planet Hollywood.
Ja.
Deswegen war auch dieser Gastauftritt von ihm in The Expendables so sympathisch, weil man das komplette Planet Hollywood-Team zusammen hatte.
Ja.
Zusammen vor der Kamera.
Hat man vorher nie gehabt.
Ja, und also ich gehe jetzt hier auch mal durch die Jahre durch.
12 mit Looper.
Ja.
Finden viele einen super Film, aber wo ich sage, ja, er
ja,
hat viele so Schwächen. Er ist unterhaltsam, versteht mich nicht falsch, aber er hat halt nicht mehr diesen Biss, wie viele Schauspieler jetzt zur damaligen Zeit war er Ende 50, Anfang 60. Da haben noch viele ihren Biss gehabt, haben ihren Ehrgeiz gehabt und haben gesagt, jetzt möchte ich es erst recht nochmal beweisen, dass ich das noch kann. Und das hat Bruce Willis da schon verloren gehabt.
Ja, und erst 2013 kam der 5. Teil von Stirb langsam,
oh Gott,
in die
Russland,
Kinos,
ja,
mit Ein guter Tag zum Sterben. Darüber lässt sich ja auch streiten. Da kann man ja auch von halten, was man möchte. Aus meiner Sicht raus, wohlgemerkt, wir sagen jetzt immer hier nur unsere Meinung.
Natürlich, ich zum
Klar,
Beispiel
das,
gerne...
Das Boxoffice sagt, ist ein mega Erfolg gewesen.
Ich hätte zum Beispiel sehr gerne einen 6. Teil gehabt. Die Vorgeschichte, wie ist mit John McClane zum John McClane geworden? Warum ist er so? Was hat ihn geändert? Ein 6. Teil, wo er im Netz zu finden ist, ein Teil dieses Drehbuches, wo er nochmal zum Nakatomi Tower in Japan eingeladen wird, um das zu feiern, um die Befreiung des Nakatomi-Gebäudes,
Plazas.
Und ja, dann sollte da ein letztes Mal John McClane in Action treten gegen den Antagonisten, der ihm dazu gemacht hat, was es war.
Ja.
Und das wäre eigentlich eine geile Idee gewesen, aber ist nie zustande gekommen.
Genauso wie bei Filmen wie G.I. Joe, Die Abrechnung, Red 2, Sin City 2. Darüber lässt sich streiten, ob das jetzt wirklich gute Filme waren, ja oder nein.
Man merkt aber auch ab den 2014ern, was wir vorher schon geredet haben.
Ich würde das sogar vordrehen auf die 2010er. Da merkt man schon sehr, sehr stark, dass es da sehr nachgelassen hat mit exquisiten Filmrollen und Engagements.
Also er hat wirklich zwei gute Filmrollen, was du schon gesagt hattest, 2016 mit Split, wo er kurz diesen Cameo-Auftritt hat, und 2019 in Glass, wo er wirklich nochmal kurz aufblitzen lässt, was er konnte.
Ja, also.
Aber danach war es ja wirklich, der hat sich ja dann auch spezialisiert nur in kleinen Cameo-Auftritten, wo er wirklich nur 10 Minuten, 15 Minuten im Film zu sehen ist. Mehr musste er nicht mehr machen. Ja. Und hat trotzdem sein Geld damit kassiert.
Ja, ich meine, wir haben ja auch im Jahre 2018 hätte er ja ebenfalls eine ikonische Filmrolle von Charles Bronson als Paul Kersey in der Death Wish-Reihe zum neuen Leben erwecken können. Leider wurde das ebenfalls nur ein sehr, sehr durchschnittlicher Actionfilm,
ja,
der aus der breiten Masse gar nicht mehr herausgestochen ist. Also wäre das jetzt ein x-beliebiger Titel gewesen mit irgendwelchen x-beliebigen Namen zu einer bekannten Story, dann wäre es auch nicht groß aufgefallen. Das ist mein Problem mit dem Film. Also es hat zwar Eli Roth hat den Film nicht, glaube ich, nur mitproduziert, sondern auch Regie geführt. Man hat sich mit Eli Roth sehr viel Action und auch harte Action vorstellen können, weil von ihm stammt ja auch die Hostel-Reihe. Aber es wurde leider im Endeffekt nichts daraus.
Ein Flop.
Und wir ziehen ja jetzt auch ganz, ganz grob gerade vom Leder über Bruce Willis Filme, weil
es hat nichts mit drüber herziehen. Es ist halt schade. Man merkt wahrscheinlich die Müdigkeit irgendwann zum Ende hinher. Er hätte früh, finde ich, früh aufhören müssen. Wo er sagt, er ist sich einfach ein erfülltes Leben. Er wollte sich einfach wahrscheinlich nochmal selber beweisen, ja, was er dann nicht mehr geschafft hatte. Positiv zu nennen ist, dass er in den 80er Jahren zweimal einen Grammy erhalten hat für zwei Alben, die er aufgenommen hatte, was er eigentlich nur als Hobby hatte.
Ja, man muss es schon so sagen, Bruce Willis war ja neben seiner Schauspielerei gleichzeitig auch noch Musiker. Hobbymusiker.
Ja.
Und für zwei dieser Alben hat er Grammys bekommen. Und im Jahre, also sein komplettes Schaffenswerk umfasst ja im Endeffekt schon über 140 Produktionen für Film und Fernsehen.
Ja.
Und das muss man erst einmal auch hinbekommen.
Natürlich, das ist was ganz was anderes. Das schaffen viele in den Lebenszeiten nicht.
Also so schlecht die Filme teilweise auch an den Kinokassen und am Boxoffice abgeschnitten haben, so bleiben sie doch Menschen wie dir, mir und mit Sicherheit auch einigen Leuten von euch da draußen für ewig im Gedächtnis und auch im Herzen, weil er hat wirklich sehr viele ikonische Rollen gespielt. Ja. Er hat so viele verschiedene Rollen auch gespielt. Er war Familienmensch, er war Weltenretter, egal ob jetzt in Armageddon oder dem fünften Element. Er war ein
Polizist,
Auftragskiller. Er war gut wie böse.
Ja.
Und hat aus meiner Sicht raus seine Rollen immer gut abgeliefert. Also er wäre nicht Bruce Willis gewesen, der Actionstar schlechthin, wenn er nur Flops gedreht hätte oder das Boxoffice permanent enttäuscht hätte.
Ja, aber er hat sich immer mit einer Sache messen müssen und das war Stirb langsam. Und das war ein kompletter Erfolg und daran ist kaum ein anderer Film mehr hingekommen. Und deswegen werden alle anderen Filme, wo wir, ihr habt das schon gemerkt, immer gesagt, ist ein reiner Flop. Ja, es ist im Gegensatz zu Stirb langsam ein Flop gewesen. Oder er wurde dann zu zerrissen.
Ja.
Weil bei Stirb langsam hat man es nicht geglaubt, dass ein Comedian-Seriendarsteller so eine perfekte Darstellung abliefern kann, auf den Punkt für ein nicht fertiges Drehbuch.
Ja, das stimmt. Man hat ihn tatsächlich wirklich viel zu sehr auf die Rolle des John McClane reduziert und hat alle weiteren Rollen, ob die jetzt komödiantisch gesehen wurden oder ernst, man hat sie immer mit John McClane
und das ist das,
angelegt.
Also das ist mein Empfinden einfach dahinter.
Ja.
Und 2012 wurde dann leider bei ihm diese Krankheit
Aphasie
diagnostiziert, die auch die Familie dann bekannt gegeben hat, 22 und 23 diese frontalpolare Demenz, die ja bis heute leider nicht heilbar ist, die ja immer noch schlimmer wird, die dann, ja.
Ja, es geht ihm momentan aktuell nicht prickelnd, also ähnlich wie kurz vor seinem Tod, Peter Falk, unser Columbo-Darsteller, konnte sich nicht mal mehr daran erinnern, dass er Columbo jemals gespielt hatte.
Ja, das ist sehr traurig.
Und er verlernt also gefühlt täglich immer mehr das Sprechen, sich zu bewegen.
Ja. Es ist schade oder sehr traurig, dass so, wer seine Verwandtschaft kennt oder sonstiges, weiß, wovon man redet. Und es ist halt ja sehr traurig, dass ein Personen, die im öffentlichen Leben sowas durchmachen muss. Natürlich ist es auch scheiße, was ein normaler Mensch durchmachen muss.
Alles ich wollte gerade sagen, also das
aber
ist ja.
Aber darum geht es halt nicht so in die Öffentlichkeit. Und wenn du das dann halt, sie versuchen das meiste rauszuhalten. Jetzt, wie zum Beispiel, da am Wochenende war ja sein Geburtstag, wo verschiedene kurze Clips von seinen Töchtern oder auch von Demi Moore, mit der er von 91.
Nach wie vor ein gutes Verhältnis hat.
91 bis 99 zusammen war und die letzten 3 Jahre davor haben sie sich ja auseinandergelebt, weil sie es ja so geregelt haben mit ihr, dass während des Dreharbeiten eines Filmes Minimum ein Elternteil immer zu Hause sein muss. Das haben sie nicht festgeschrieben, aber das wollten sie so handhaben und somit haben sie sich auseinandergelebt, weil der eine war am Set, der andere war bei den Kindern, somit haben sie sich nie gesehen und halt 99 haben sie sich aufgrund dessen getrennt und 2000 geschieden, aber wie du gerade gesagt hattest, haben bis heute ein super Verhältnis, feiern Geburtstage zusammen, auch mit dem, wie heißt der, Ashton Kutcher zusammen.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, Bruce Willis und Demi Moore, die haben ja auch 3 Töchter zusammen.
Ja.
Bruce Willis hat im Jahre 2006 seinen Stern auf dem Walk of Fame bekommen. Das ist auch eine Riesenauszeichnung in Hollywood. Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso viel zählt wie damals.
Ist auch noch eine Ehre. Was ja echt schade ist, dass er keine, also einige Oscar-Nominierungen gehabt, aber keinen gewonnen.
Ja, aber er zählt nach wie vor laut dem Forbes Magazine zu den bestbezahltesten Schauspielern in Hollywood. Natürlich ja. Zur damaligen Zeit. Ich glaube jetzt nicht, dass er mit den Direct-to-DVD, Low-Low-Budget-Produktionen, die er da abgedreht hat, auch nur ansatzweise das bekommen hat, was The Rock nur fürs Aufschlagen am Set bekommt.
Natürlich nicht.
Und man hat tatsächlich gegen Ende seiner Karriere, wo er in diesen ganzen No-Name-Produktionen mitgespielt hat, wo man mit seinem Gesicht auf dem Cover ganz groß geworben hat und im Endeffekt hast du bloß 2 Minuten Bruce Willis im Film gehabt. Ja, das waren dann schon, das war die Ausbeutung von seinem Andenken. So kann nur ich das wiedergeben, weil man hat ihn ganz groß auf das Cover vorne draufgesetzt und im Film war er dann 2 bis 5 Minuten zu sehen.
Ich habe davon gar keinen mehr gesehen.
Ich jetzt kaum mehr. Also es waren noch ein paar Polizeifilme, die er da noch gemacht hat. Die habe ich tatsächlich noch gesehen. Die waren, ja, es war Durchschnittsunterhaltung. Wirklich, es war genau das, was man auf Tele5 spät nachts am Freitag oder Samstagabend zu sehen bekommt. Also,
da kommen inzwischen gute Filme, ich weiß gar nicht, was du möchtest. Da kommen Wiederholungen aus den 80er Jahren.
Ja, also ich habe das letzte Mal Fernsehen geschaut vor, glaube ich, 20 Jahren.
Ja, ich auch. Ja, aber man hat auch in diesen Filmen, was in verschiedenen Dokus auf YouTube zu finden ist, hat man ja auch diese Texte extra so geschrieben, dass sie ganz einfach für ihn zu Verständnis, also zum Wiedergeben sind.
Ja, aber das bringt dir nichts, wenn du die Texte so hinschreibst, dass sie er leicht wiedergeben kann. Wenn er aber nicht mehr richtig schauspielern kann, wenn er das alles verlernt hat.
Man merkt ja, dass er seine Artikulation sehr schwer war. Deswegen hat man ja die Texte ihm so einfach wie möglich geschrieben. Und auch das war die Anforderung, wenn er irgendwas unterschrieben hatte, dass die Texte so einfach waren, dass er es machen konnte. Aber du hast auch gemerkt, dass er auch bei den früheren Filmen, also dass sich sehr, sehr schwer tut, da ja, ein Wort zu halten, nenne ich es mal so.
Ja, also der Elan, der hat nachgelassen. Das merkt man definitiv. Also ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir so unsere Liste an Top-Filmen von Bruce Willis abgearbeitet.
Ja.
Die ganzen Flops würde ich jetzt da in unserem Podcast nicht mit reinbringen. Also es waren zwar einige offizielle Flops, nicht nur die wir genannt haben, sondern auch aus unserer Sicht raus einige zahlreiche Flops,
natürlich,
die man so nicht mehr anschauen braucht, auch zu seinen Hoch- und Glanzzeiten. Aber wie schon versprochen, machen wir jetzt noch so einen kleinen Fun-Fact-Teil über das Leben von Bruce Willis. Was auch zu erwähnen wäre, was auch sehr, sehr lustig ist, dass Bruce Willis über seine Mutter mit Wilfried Gleam verwandt ist. Und Wilfried Gleam ist einer der Wildecker-Herzbuben. Und die Wildecker-Herzbuben, die würde ich jetzt überhaupt nicht in Verbindung mit Bruce Willis bringen. Und das war das Witzige, als ich das erste Mal gehört habe, dass einer von diesen Wildecker-Herzbuben, die ja immer nur so
Herzlein.
Ja, Volksmusik, Schlager, so für mich persönlich.
Die haben sich am Wochenende getrennt.
Richtigen Müll gemacht haben mit dem coolsten Action-Darsteller unserer Generation. Verwandt ist,
ja.
Das war für mich schon fast ein Schock.
Ja.
Ja, und seine Geburtsstadt Ida Oberstein hat Bruce Willis zum Ehrenbotschafter ernannt und Bruce Willis möchte auch dorthin zurückkehren und dort seinen Lebensabend verbringen. Wahrscheinlich auch dort sterben. Nach eigenen Angaben, also er hat gemeint, er ist dort geboren und möchte auch dort sterben. Ja. Inwieweit das dann jetzt auch beherzigt und berücksichtigt wird, angesichts seiner Demenz und seiner Krankheit, das weiß ich nicht. Ob er da jetzt überhaupt noch ausreisefähig ist aus Amerika oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aber die ganzen Bilder, die man so von ihm sieht, es geht ihm zumindest körperlich ganz gut, optisch. Also er hat auch Spaß und Freude mit seiner Familie. Es ist halt ähnlich nur wie bei meiner Oma, der Kopf.
Ja.
Irgendwann lässt das halt alles nach und du merkst wirklich, es gibt lichte Momente, es gibt klare Momente.
Und dunkle Momente.
Und dann gibt es die Momente, wo man sagen muss, die können sich noch nicht einmal mehr an ihren eigenen Namen erinnern. Ich glaube, für die Menschen, die darunter leiden, ist es nicht so schlimm wie für die Leute, die das von außen betrachten, die das von außen sehen.
Ja.
Seine Familie, wir als Fans, wir sind mit diesem Menschen aufgewachsen. Ja, so blöd es auch klingt, in seinen Filmen. Aber was das angeht, war er für uns da, mit uns da, hat uns immer gut unterhalten.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo für uns Außenstehende das auch so emotional oder auch vielleicht, sag ich mal, so schmerzhaft ist, diese Person dann so zu sehen. Er kann sich noch nicht immer mehr an seine Rollen erinnern, er verlernt das Reden und hat die Geiseln im Nagatomi Tower gerettet, er hat die Welt gerettet, er stand auf dem Asteroiden und hat den durchgebohrt und in die Luft gejagt, hat sich geopfert. Und jetzt siehst du den, wie er noch nicht einmal mehr, ja, vernünftig seinen Namen aussprechen kann.
Ja.
Und das ist das Schlimme. Ja, aber um das Ganze jetzt auch abzukürzen, beziehungsweise auch zu beenden.
Ja.
Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Für uns war es heute auch eine recht entspannte Folge.
Interessante Folge.
Es war auch mal was komplett Neues, dass wir nicht einen einzigen Film.
Eine Biografie gemacht
haben. Genau, dass wir einen Darsteller unter die Lupe genommen haben und auch über sein Schaffenswerk, über sein Leben so ein bisschen berichtet haben. Aber es gibt ja über Bruce Willis eigentlich noch so viel mehr zu berichten. Und das können wir auch dann gerne mal machen, wenn wir dann einen eigenen extra Podcast zu dementsprechenden Filmen haben. Aber bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
Ebenso.
Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ciao.